Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Das Jazzgespräch.
Wieder mal haben wir es geschafft, uns online zu sehen, Dieter, und wir machen heute eine neue Folge für das Jazzgespräch. Unsere 40. Folge mittlerweile, eigentlich unsere 42., weil wir zwei Sondersendungen hatten. Und das Thema heute ist für mich ein bisschen schwierig zu umfassen, aber sag einmal Hallo zu unseren Hörerinnen und Hörern.
Hallo, ich sag mal Hallo zu unseren Hörern. Hallo sehr Stefan, schön. Also hier ist der Gruß August. Ich bin fast ein bisschen sprachlos, weil das Thema so riesengroß ist, und das merkt man erst, wenn man sich mit der Sache beschäftigt. Magst du was dazu sagen, weil du hast es dir einfallen lassen, Stefan,
oder sagst
du
was dazu? Also ich habe noch keinen Titel dafür, aber die Idee ist geboren, als ich mal diese ganzen britischen Bands Anfang der 70er Jahre vornehmen wollte, die da so viel Jazz-Einflüsse hatten in ihrer Musik und die ja alle das Jahr 1970 entstanden sind, manche früher, manche später. Also auch in der Zeit, wo der klassische Fusion das Licht der Welt erblickt hat mit Bitches Brew, wenn man so will. Und dann habe ich mal begonnen, so eine Liste zu erstellen, was wir da so alles uns anschauen und anhören wollen. Und ich bin dann draufgekommen, dass das Thema unerschöpflich ist, so wie du richtig sagst, dass man das Thema tatsächlich nicht auf Großbritannien beschränken kann, wenn man immer wieder Querverweise findet zu anderen europäischen Ländern und auch zu den USA. Und letztlich bin ich ausgegangen von meiner Plattensammlung und dem, was ich als Jugendlicher viel gehört habe, und das wollte ich jetzt wieder beleben. Und nicht zuletzt hat man dann den Ausschlag gegeben, unser kürzliches Konzert im Borg & Bess. Wir waren seit langem wieder mal im Borg & Bess gemeinsam, nach diesem ganzen Corona-Mist, und haben eine Band gesehen, die eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. Und wenn ich mir an einen Sänger erinnere, fürchte ich, sie wird auch nicht mehr lange in dieser Form existieren. Ich rede von Colosseum. Und das Thema ist ja Rock meets Jazz Anfang der 70er Jahre, so in etwa.
Mhm. Also wieder geht es mir so, dass ich mich frage, wie steige ich da so am gescheitesten ein? Es ist wirklich überwältigend. Rock mit Jazz, mit Rock hast du mir irgendwo in einer unserer diversesten Korrespondenzen geschrieben, und das trifft es vielleicht sogar für mich fast am besten. Wir haben dann zum Beispiel gleich in der Korrespondenz über das Thema ein erstes Missverständnis aufgebaut, das uns zu einer wunderbaren Fortsetzung des Themas führen wird, oder wahrscheinlich sogar zu mehreren Fortsetzungen. Für mich ist nämlich das, was du angestoßen hast, hat in Richtung Prog-Rock geführt, dem ich mich eigentlich in den letzten Monaten erst so richtig erschlossen habe. Das ist dann eine ganz andere Baustelle, zu der wir sicher in späteren Sendungen kommen werden.
Wahrscheinlich ist es schon bei der nächsten, so wie es ausschaut. Ja?
Durchaus wahrscheinlich wird es rausdrängen aus uns. Was anderes, was mir aufgefallen ist beim Beschäftigen mit dem Thema, ist, wie stark Großbritannien ist. England ist die Mutter der Musik, der modernen Musik in so vieler Hinsicht. Also so wie Jazz eindeutig in den USA geboren wurde und da führt einfach kein Weg dran vorbei, ist es so, dass beim Rock und auch beim Jazzrock am Ende des Tages für mich zumindest kein Weg an Großbritannien, an England vorbeiführt. Und in Summe gesehen ist alles das, was sich die bei dem übergreifenden Thema Jazz und Rock haben einfallen lassen. Also ich sage mal, für mich persönlich meilenweit vor dem, was den Amerikanern dazu eingefallen ist, obwohl auch die ganz viele Sachen gemacht haben.
Das ist lustig. Also ich würde dir zustimmen. Ich weiß genau, was du meinst. Andererseits, im musikhistorisch betrachtet, müsst ihr eigentlich jetzt wieder sprechen, wenn du die 60er Jahre anschaust in Großbritannien, und da fallen ja jedem sofort zwei Bands ein, die Beatles und die Stones, ja. Mhm. Und wie haben die begonnen? Die haben ja nicht begonnen, indem sie den Beat erfunden haben, sondern sie haben begonnen dadurch, dass sie also die Stones vor allem den Blues und die Beatles viel Rock'n'Roll aus den USA übernommen haben. Das heißt, der Ursprung war dann erstens wieder in den USA, aber sie haben halt dann wieder was ganz Neues daraus gemacht und haben dann mit der Beatmusik wieder Amerika überschwemmt. Und ich glaube, das ist immer so ein gegenseitiges Befruchten gewesen. Das ist hin und her gegangen.
Ja, ich würde fast sagen wollen, in einer gewissen epischen Anspielung, if USA is the mother, Great Britain is the father and the daughter and the son and the grandfather and the grandmother and all the cousins. Die haben irgendwie, du hast die Beatles und die Rolling Stones zu Recht erwähnt, und die alte Frage, Beatles oder Stones, die einen mit Pro oder Contra beantworten oder ganz, ganz viele mit beide, macht einem erst bewusst, die zwei ganz, ganz großen Erfinder sozusagen eigentlich der modernen Rockmusik kommen aus England. Und wenn man dann noch, übrigens ein von mir lang geglaubter Irrtum, wenn man dann zum Beispiel Led Zeppelin, die ich persönlich extrem schätze, und so manche andere Gruppe aus dieser breiten Klasse, Black Sabbath und Konsorten dazu nimmt, wo ich immer glaubt habe, die sind eigentlich amerikanisch. Nein, überhaupt nicht. Die haben nur, wie du richtig gesagt hast, die haben sozusagen ihre Karrieren dann so richtig in den Drive gebracht, wie sie rübergegangen sind über den Big C. Aber das ist alles britisch. Also die britische Invasion, die hat es nicht erst später in den 90er Jahren gegeben, zu denen wir übrigens dann auch mal kommen müssen, aber auch das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, die hat es in den 60er Jahren schon gegeben, das ist vollkommen richtig. Ja. Und es war, ich glaube, es war auch Ende der 60er Jahre die britische Szene eine interessantere als die US-Szene. Ja. Ich meine, es fallen mir viele Bands jetzt ein in den USA. Also wenn wir zum Beispiel, du brauchst nur Woodstock rauf und runter beten. Ja? Aber wo ist denn Jimi Hendrix dann bekannt geworden in Großbritannien? Ja, nur genau, mal auch ein Beispiel zu nehmen.
Richtig, ja? Also wechselseitig befruchtet, da war es umgekehrt. Ein Amerikaner, der in England eigentlich seine Seriousness erst erreicht hat. Und weil du gesagt hast, sozusagen die Entstehung, also Punkrock, das ist definitiv keine Erfindung der USA gewesen.
Das ist richtig, ja.
Der Punkrock ist nur in England denkbar, finde ich. Und eigentlich alles, was danach dann kam, sagen wir im weitesten Sinne New Wave, Gothic und was immer da so, Gothic Rock und was, also was da, das viele, viele Wichtige, was da kam, das ist auch eine Folge von Punkrock gewesen, der selbstverständlich auch, also nämlich diese Konsequenzen aus dem Punkrock, die auch in England zu ihrer Hochblüte geführt wurden, und die Amerikaner haben, unsere geliebten Amerikaner, die wir ja auch wegen ihres Jazzes beide ja so sehr schätzen, haben da eigentlich eher nur große Augen gemacht.
Mhm. Dafür war der British Jazz jetzt wieder vergleichsweise unterentwickelt.
Also natürlich, den kannst du in deinen Sack hineinwerfen mit dem European Jazz, der schon eine Größe hat, aber selbst das European Jazz noch immer weit unter dem amerikanischen Jazz steht, und der britische Alanik ist ein Zwergerl.
Ja. Ist ein Zwergerl, allerdings spannend, ein spannender Zwerg.
Ich würde sagen, zurück zu dem, was wir heute sagen wollen, und zurück zu deiner Liste, die wirklich spannend ist, Stefan.
Ja, also zurück zu meiner Liste. Ich habe Colosseum, das Konzert, erwähnt. Ich habe deswegen Befürchtungen geäußert, dass die Band jetzt nicht mehr wahnsinnig lang gibt, weil der Chris Farlow ist ja schon mittlerweile sehr gebrechlich. Sänger von Colosseum, war aber nicht von Anfang an dabei. Colosseum 1968 gegründet. Die zwei Gründungsmitglieder, John Heisman am Schlagzeug und Dick Hextall-Smith am Saxophon, sind beide mittlerweile verstorben, haben aber auch vor Colosseum schon eine Karriere gehabt, nämlich einerseits in der Graham Bond Organization. Ich weiß nicht, ob das hier was sagt. Ja. Das war so ein bisschen so eine nette Band aus Großbritannien, kennen sie aber auch nicht näher, und haben Blues gespielt schon bei John Mayall und Blues Breakers. Und als Colosseum gegründet wurde, gab es noch keinen Sänger. Das ist noch instrumental abgelaufen. Und ich habe dir jetzt auch oder für uns ein Album ausgewählt, das ein Instrumentalalbum ist. Und das heißt Those Who Are About To Die Salute You. Warum habe ich das ausgewählt? Das war mein erstes Colosseum-Album. Habe ich gekauft als Jugendlicher. Und es ist für mich noch das jazzigste Colosseum-Album aller Alben. Die Colosseum haben ja sehr suitenartige Kompositionen gemacht und da ist halt alles reingeflossen. Da war Rock dabei, da war Blues dabei, da war Jazz dabei. Mit Chris Farlow, der 70 eingestiegen ist und übrigens ein wundervolles Live-Album abgeliefert hat, nämlich Colosseum Live Doppelalbum, ist das Ganze sehr, sehr viel bluesiger und rockiger geworden, aber das Album ist noch sehr jazzig und deswegen habe ich das ausgewählt. Und nachdem wir ja auch immer versuchen, eine Playlist zu erstellen, zumindest auf Spotify, gibt es auch von dem Album einen Song oder ein Stück auf der Playlist. Ist das Album dir geläufig gewesen, bevor ich es dir auf die Liste gesetzt habe?
Ja, natürlich. Es ist ein Album, das man, wenn man sich für Musik interessiert, für Musik jenseits des 20. oder diesseits des 20. Jahrhunderts, dann kennt man es natürlich. Aber ich muss gestehen, mich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Erstmalig habe ich jetzt anlässlich unserer heutigen Sendung. Ich muss aber auch dazu sagen, also Befund, gute Musik, guter Jazzrock, aber am Ende des Tages, ich habe die Platte ziemlich durchgehört, aber dann auch gedacht, also geht mir was ab, wenn ich sie nicht habe, dann muss ich da ganz ehrlich sagen, also ich werde mir es nicht kaufen. Es ist doch ein bisschen, du merkst der Musik ein bisschen ihre Zeit an, also sie hat ein bisschen angesetzt, Speck angesetzt, finde ich. Aber auf der anderen Seite geht es mir mit der Platte so wie mit eigentlich fast allen, die du da heute ins Rennen führen wirst. Es ist definitiv wirklich gute Musik. Und ich war bei den Socken, bei der eigentlich genauso wie bei einem Großteil der anderen, was da an mir vorbeigegangen ist. Weil die Hälfte kannte ich vom Hörensagen, die Hälfte war mir gänzlich unbekannt. Und nichts davon ist wirklich schlecht. Wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob man das unbedingt in seinem Regal stehen haben möchte. Du hast es in dem Fall aus sentimentalen Gründen, weil du hast es früh gekauft, verstehe ich total. Aber heute nachkaufen würde ich die zum Beispiel einmal nicht.
Okay. Ich habe im Gegensatz dazu in letzter Zeit und in den letzten Jahren alle Studioalben von Colosseum nachgekauft. Ich hatte nämlich, also es gibt eh nur drei, ja, Daughter of Time und Valentine Suite sind die anderen beiden. Das Live-Album hatte ich schon eh und je. Es gibt jetzt noch einmal ein Dreier Live-Album, das habe ich auch gekauft. Also du siehst, ich bin ein großer Colosseum-Fan oder bin es wieder. Ja. Die Platte war auch irgendwann einmal 10 Jahre im Plattenschrank, ohne dass ich es gehört hätte. Bin ich mir ganz sicher.
Mhm. Ja gut, ich muss gleich selber Abbitte leisten für das, was ich gesagt habe, weil auch ich habe mir jetzt nach unserem Konzert am Secondhand-Markt bei einer der letzten Plattenbörsen in Wien die Valentine Suite gekauft. Also ich gestehe, auch ich bin sozusagen Täter geworden.
Ja, gut, dann darf ich fortsetzen.
Unbedingt.
Die nächste Erinnerung an meine Jugend ist Wishbone Ash. Jeder, der Wishbone Ash kennt, wird sich jetzt wahrscheinlich denken, was soll das hier? Dem gebe ich zum Teil recht, diesem Einwand, was soll das hier? Weil viele, die Wishbone Ash kennen, kennen es wahrscheinlich von ihrem Live-Doppelalbum von 73 und das ist einfach Rockmusik, was dort gemacht wird. Aber wenn man so die ersten ein, zwei Platten von Wishbone Ash mal durchhört, und ich habe da jetzt die zweite genommen, nämlich Pilgrimage, die übrigens ein ziemlich großer Erfolg war, wie auch das dritte Album Argus, Und vor allem, wenn man die erste Nummer hört, das ist, wie immer man das ausspricht, was dies oder was dies, wie immer man das ausspricht, ich weiß es nicht, dann ist es für mich jetzt auch nicht Jazz, aber es ist, es hat doch schon viele Elemente, die ich wiedererkenne, und es ist für mich eine tolle Musik. Ja. Wishbone Ash hat ja die Wurzeln auch im 1966 zurück, sind dann 1970 erstmals aufgefallen als Vorgruppe von Deep Purple. Es war eine der ersten Bands mit zwei Leadgitarren, und das ist das, was Wishbone Ash auszeichnet. Angeblich deswegen, weil man sich weder für den einen noch für den anderen entscheiden konnte, und man hat halt dann die Keyboards gekippt. Das Live Dates Album war das erste, was ich hatte in meiner Plattensammlung. Ich habe Wishbone Ash auch irgendwann mal in Linz bei einem Konzert gesehen, wie ich noch jung war. Alles, was nach den ersten drei, vier Platten kam, ist dann relativ banal, würde ich mal sagen. Aber die ersten Platten lohnt es sich anzuhören.
Also ich stimme dir zu, würde nur gerne ergänzen wollen. Also du hast eh schon erwähnt, die erste, ihre 1970 erschienene Wishbone Ash, die auch unter dem gleichen Namen rausgekommen ist. Dann die Pilgrimage, die Argus hast du erwähnt, die finde ich da fast die spannendste von denen. Sehr, sehr cool ist auch noch die Wishbone 4 aus dem Jahr 1973, dann die Live Date sowieso. Aber ich habe zum Beispiel die längste Zeit von ihnen nur eine Platte besessen in meiner Jugendzeit, und das war die 1980 erschienene Just Testing, die bereits unter das fällt, was man eigentlich eher als Kannst du vergessen klassifizieren könnte. Nichtsdestotrotz sind die auch noch 10 Jahre später oder in dem Fall 5 Jahre später, wenn man die späten Werke aus ihrer Frühzeit nimmt, einfach noch wahnsinnig gut unterwegs, und dieses Konzept zwar solierende Gitarristen in der Band zu haben, das funktioniert auf der Just Testing auch noch irrsinnig gut. Und sie schaffen es da wirklich sehr, sehr schöne Melodiestrukturen und Tonstrukturen reinzubringen in ihre Musik, bis in die 80er Jahre hinein. Also durchaus eine bemerkenswerte Band, die in Summe gesehen wahrscheinlich deutlich unter ihrem Wert ihre gesamte Karriere geschlagen wurde. Und vielleicht ergänzend noch dazu gesagt, für mich ist das, du hast recht, es ist ein später Rock. Am Anfang ist es für mich am ehesten noch auf der Pilgrimage Jazzrock, aber in Summe gesehen würde ich das fast eher unter das Label Prog Rock, also Progressive Rock, einordnen. Aber da merkst du auch schon, es ist wirklich, das sind so fließende, schwammige Übergänge teilweise in der Musik, die in dieser Zeit entstanden ist. Was es übrigens für mich auch so spannend macht, weil du siehst, wie sich die Musiker mit dem Jazz gespielt haben, wie der Rock sozusagen quasi angefangen hat, über die erste große Phase der Beatles und der Stones hinaus sich weiterentwickeln zu müssen, haben sich offensichtlich ganz, ganz viele Musiker diesseits und jenseits des großen Teiches ein bisschen so die Frage gestellt, holen wir jetzt wieder die klassische frühere Populärmusik, aus der wir uns entwickelt haben. Rock hat sich ja am Ende des Tages Rock'n'Roll aus dem Jazz entwickelt. Der Jazz war ja, bevor der Rock'n'Roll und der Rock ihn abgelöst hat, eine totale Populärmusik. Und diese Zurückwendung zum Jazz hat dann eben die unterschiedlichsten Formen angenommen, die so vielfältig sind, dass dann ganz, ganz viele unterschiedliche Kategorien dafür erfunden wurden. Wir haben es ja schon angesprochen. Jazz-Rock-Rock, Jazz-Fusion, Prog-Rock, Indie-Rock später dann und solche Dinge. Was einfach nur zeigt, wie kreativ diese Musik gewesen ist, die da, ich sage mal, nach dem Krieg entstanden ist in Amerika und sich dann eben weiterentwickelt hat in Amerika und Europa.
Was wir hier tun, ist ja eigentlich etwas, was wir nicht wollen, nämlich schubladisieren. Und wir merken ja sofort beim Schubladisieren, dass die Lade nicht ausreicht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite immer die andere Lade rüberspringt, und die springt wieder in die dritte Lade, weil diese Abgrenzungen und oder Streitereien gar, was jetzt welche Musik ist und wie sie zu kategorisieren ist, ist letztlich ohnehin müßig. Aber man tut sich halt leichter, wenn man so wie wir jetzt eine Sendung machen, wo wir halt ein bisschen Abgrenzung brauchen, weil sonst würde man wahrscheinlich 24 Stunden da sitzen.
Stichwort 24 Stunden. Wir müssen schauen, dass wir sozusagen uns ein bisschen schneller durch deinen Katalog durcharbeiten, sonst wird auch daraus wieder eine zweistündige Sendung.
Das kann ja sein, dass wir wieder einen zweiten Teil machen. Gut. Ich bleibe noch bei Großbritannien und gehe auf einen Fusion-Organisten und hätte gern gewusst, ob du den vorher gekannt hast, mit dem Brian Auger.
Nein, der Brian Auger ist natürlich auch an mir vorbeigeflogen, der Name, weil du kommst, wenn du dich mit Musik beschäftigst, kommst du an so Sachen, wenn du Klassik hörst, dann wirst du, auch wenn du kein Fan von Mozart bist, wird der Mozart auf jeden Fall irgendwie unterkommen. Und wenn du dich für moderne Musik im 20. Jahrhundert interessierst, also für das, was man im weitesten Sinn Pop-Musik nennen könnte, Popular Music, dann kommst du natürlich an Brian Auger auch nicht vorbei. Nur, er ist mir ein totales spanisches Dorf gewesen bis vor 14 Tagen, sage ich einmal. Und das war durchaus augenöffnend jetzt.
War es spannend für dich?
Super spannend, wobei ich dazu sagen muss, der Auger ist einer, wo ich mir gesagt habe, so, und das muss ich mir jetzt in Ruhe wirklich einmal, da muss ich mich durchhören durchs Oeuvre, weil da ist so extrem viel, auch die zwei Platten, die du da heute reingebracht hast, die sind so unterschiedlich.
Ja, genau, das ist der Punkt, ja.
Und auch da ist es, es geht von Soul Jazz über klassisch, für mich Progressive Rock, eben bis hin zu Jazz Rock und ja, da für Brian Auger, was den Brian Auger betrifft, was mich sehr beeindruckt hat und was ich aber auch schon wusste, ist, dass er sozusagen so eine Größe in der Musikhistorie ist, die sogar wiederum in Amerika große Jazzer inspiriert hat, wie den Herbie Hancock beispielsweise. Und dass er vor allem, und das ist auch nicht so selbstverständlich im Kunst- und Musikbusiness, dass er ein sehr netter, warmherziger, sympathischer Mensch sein oder gewesen sein soll. Ich glaube, er ist schon gestorben, leider.
Naja, so weiß ich, wer es lebt, er noch.
Aber noch, umso besser.
Ja, ist alt. Er tritt noch auf, glaube ich. Aber du hast es genau richtig gesagt. Er hat sein umfassendes Oeuvre und im Grunde ist er immer zweigleisig unterwegs gewesen. Andererseits als mit dem Oblivion Express. Da gibt es viele schlechte Alben und ein paar ganz, ganz gute. Leider nicht zu kriegen auf LP. Das ist im Moment, also das ist komplett aus dem Katalog rausgefallen, leider. Was schade ist. Es werden jetzt gerade wieder Dinge aufgelegt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nicht nur digital ist, aber das sind alles so Compilations und Best-of, ja, die wir nicht wollen. Aber die originalen Alben gibt es einfach nicht. Und auf der anderen Seite immer mit der Julie Driscoll. Das ist eine britische Blues-Sängerin, so kann man es, oder Blues-Jazz-Sängerin, die dann später Julie Tippett geheißen hat, weil sie wahrscheinlich mit dem Keith Tippett verheiratet ist oder war, den du natürlich kennst. Und auch
Keith Tippett's Centipede sind eingeworfen für die sich dafür interessieren.
Ja, September Energy komme ich dann vielleicht auch noch in einem anderen Zusammenhang dazu. Ich habe ein Album genommen, weil das auch das erste Album, das ich jemals gehört habe, war mit der Julie Tippett's, das Anchor 1978. Da sind keine neuen Sachen drauf, sondern die haben da einfach alte Sachen nochmal aufgenommen. Aber es ist zu kriegen, glaube ich, das Album, beziehungsweise es ist verfügbar und es war ja auch natürlich die Vorgabe, Alben zu wählen, die du dann auch findest und die du hören kannst. Ja. Im Übrigen habe ich mal vor kurzem gerade ein altes Album gekauft, das gab's im Internet, das heißt Street Noise, Brian Auger mit Julia Driscoll and the Trinity, Doppelalbum aus 1969, lustigerweise in Andorra gepresst. ja, aber der Oblivion Express ist eigentlich, es ist schon relativ klassischer Jazzrock. Und ich glaube, ich habe möglicherweise mal eine Kassette gehabt, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Also ich würde dir insofern widersprechen wollen, nicht bei der Kassette, sondern bei der Einordnung. Für mich ist speziell diese Platte, die er mit der Julie Tippett gemacht hat, die Encore, das hat mich sehr, sehr stark an den Motown-Sound erinnert. Also das ist für mich dann wirklich schon eher in Richtung Soul-Jazz und Soul-Funk. Was ja absolut ein
Widerspruch ist. Aber nicht, weil ich habe den Oblivion Express gemeint. Das ist der klassische Jazzrock. Was er mit der Julie Tippetts gemacht hat, ist absolut nicht Jazzrock.
Ja, da ja. Der Oblivion Express würde ich auch sagen, wobei auch da würde ich mich eher, da hätte ich auch fast eher im Progressive Rock angesiedelt. Aber es ist jedenfalls, du sprichst wohl von A Better Land.
Ja, genau, zum Beispiel.
Also 1975. Das ist wirklich eine tolle Platte, die ich sage mal, ich habe sie wahrscheinlich so zu gut 50% mir im Internet angehört. Und das ist definitiv eine Platte, wo ich sage, um die wirklich beurteilen zu können, muss ich mir alles anhören.
Ja,
das
spricht
aber eher für die Platte und nicht gegen sie. Ne?
Ja, richtig. Was ich aber definitiv auf Kassette hatte, und ich glaube, das haben wir, oder bin mir ziemlich sicher, dass es in einer der früheren Sendungen schon mal gefallen ist, das ist Todd Rundgrens Utopia. Ich wusste gar nicht, dass der Todd Rundgren eine andere Vergangenheit hat, nämlich eigentlich Pop-Songs gemacht hat und dann Mitte der 70er Jahre plötzlich mit dem Projekt Utopia auf der Bühne erschienen ist. Das hatte ich als Kassette und irgendwie bin ich darauf gestoßen, dass wahrscheinlich im Internet, dass ich das jetzt nochmal hören will. Und das hat mir nach wie vor wieder gefallen und deswegen habe ich mir das auf Platte gekauft. Und das ist für mich ein unverzichtbares Album, Todd Rundgrens Utopia 1975.
Also der Todd Rundgren, also erstens ja, hätte ich auch so wahrgenommen, dass der Todd Rundgren eigentlich seine große Karriere mit auch sehr, sehr vielen wirklich hochgelobten Alben eher so im sagen wir mal, im weitesten Sinne hochklassigen Pop-Bereich gemacht hat. Und diese Utopia-Geschichte, also das ist auch die Band dieses Namens, wo er eigentlich auch im Jazzrock, Prog-Rock gemacht hat, damit konnten weder die Kritiker noch die Fans wirklich viel anfangen, so hätte ich das wahrgenommen. Und mir ist es mit, diese Platte ist archetypisch für das, Stefan, was du mir und uns heute vorsetzt. Ich habe mir es nämlich inzwischen auch gekauft.
Sehr gut.
Und ich schwanke bis jetzt, aber ich schwanke im definitivsten Sinne, und das ist keine eindeutige Thumbs down. Ich schwanke zwischen der Frage, okay, ist das just another of this unendless Jazz Rock Records, also eine die nächste von den endlichen Jazzrock-Alben, die man da in den 70er, 80er Jahren serviert gekriegt hat, wo du am Ende des Tages sagst, oh Gott, so von der Zeit angestaubt. Oder ist es nicht eigentlich trotzdem in Summe gesehen deswegen schon sehr eigenständige Musik, weil sie eben genau schafft, die gesamte Länge, wie quasi sind es 30, 40 Minuten?
60 Minuten.
60 die Minuten Platte. Sogar. Na bitte, schau, ich hätte ihr sogar weniger zugetraut, was sie für ihre Kurzweiligkeit spricht. Sie ist eigentlich immer so, wenn man sich denkt, okay, danke, ich habe das Thema verstanden, ich weiß, Todd, was du sagen wolltest, jetzt könntest weitergehen, geht auch schon weiter und überrascht absolut mit einem neuen Harmoniebogen. Also in Summe gesehen ist es zwar nicht so, dass da der absolute Burner drauf ist, aber die Platte rutscht wirklich sozusagen über eine Stunde hinweg, wie soll ich sagen, eigentlich muss man ja zugestehen, durchaus kurzweilig dahin.
Ja, gut gesagt. Und damit gehen wir auch schon zum nächsten. wir rauschen heute durch die Liste. Ich werde wahrscheinlich gar nicht alles unterbringen. Es ist auch nicht notwendig. Ja. Das waren so archetypische Beispiele, aber wir müssen nicht alles machen. Ich würde gern noch einmal in meine Jugend zurückgehen und ich glaube, das ist dann auch die letzte oder vorletzte Reminiszenz an meine frühe Plattensammlung, nämlich Jeff Beck. Da wird man sich jetzt vielleicht denken, was hat der Jeff Beck hier zu suchen? Ja, das kommt immer auf die Zeit drauf an, die man nimmt in seinem langen Schaffen. Angefangen mit den Yardbirds und dann der Jeff Beck Group hätte hier absolut nichts zu suchen. Aber spätestens 1976, 77 hat er mit Wired ein absolutes Jazzrock-Album abgeliefert. Und was ich hier dazugenommen habe, weil ich die Platte auch schon seit Ewigkeiten habe, ist eine Live-Aufnahme mit der Jan Hammer Group. Jan Hammer, ich war ja Keyboarder von Mahavishnu Orchestra, hat wir auch schon. Und beides ist für mich geht's tatsächlich Jazz, Rock, und beide Platten finde ich nach wie vor gut. Die Live-Platte mehr als die Studio-Platte Wired. Übrigens auf Wired ein Stück von Charles Mingus enthalten, nämlich Goodbye Pork Pie Head.
Und das ist auch für mich eigentlich der Höhepunkt der Platte, zu der ich insgesamt sagen möchte, die Wired, natürlich kennt man die, das ist eine der klassischen Jazzrock-Alben der 70er-Jahre gewesen. Die steht für mich schon eher genau für das, was ich am Jazzrock nicht so unbedingt brauche, dass es dann am Ende des Tages ein bisschen zu Kaufhausmusik wird. Aber auch da gilt das Gleiche wie schon zuvor gesagt. Die ist nie wirklich so schlecht, dass man sagt, jetzt wird's langweilig. Jedes Stück für sich genommen ist trotzdem feine, gut durchdachte, strukturierte Musik. Der Jeff Beck ist ja auch ein großartiger Musiker gewesen, ein Spitzengitarrist. Ich möchte trotzdem dazu sagen, wenn von Jeff Beck eine Platte unverzichtbar ist, dann ist es für mich nicht die Wired, sondern die Truth mit der Jeff Beck Group. Aber das ist dann eher wirklich Bluesrock eigentlich vom Feinsten.
Das ist Bluesrock und das Album habe ich übrigens auch zu Hause. Sänger ein gewisser Rod Stewart. Truth-Album auf Discogs zu finden ist einfach, es kostet allerdings einiges.
Ja, aber es ist es wert. Also die Truth ist wirklich eine von den Platten. Ich bin auch schon am Suchen, aber die hebe ich mir für eine der Plattenbörsen auf. Die soll mich dann dort irgendwo mal überraschen.
Na, viel Glück.
Ja, und zur Live-Platte muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich dann zu viel des Guten. Ich mag den Jan Hammer sehr gerne, nicht nur im Vision Orchestra. Der Jan Hammer hat einige sehr, sehr prägnante Sachen gemacht, auch später in den 80er Jahren, durchaus spannende Disco-Funk-Geschichten. Aber das ist dann am Ende des Tages, ja, okay, gut. Hat eher musikhistorisch Relevanz und nicht so sehr
es hat mich geprägt, ja. Es ist aus meiner Jugendzeit, ich habe die Musik damals gehört, ich höre sie jetzt noch. Ich glaube, ich habe einen anderen Zugang als jemand, der das jetzt neu hört. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Naja, ich werde demnächst, nicht beim nächsten Mal, da habe ich schon was anderes vor, aber beim übernächsten Mal oder was weiß ich, in ein paar Jahren, dann mit meinen Jazzrock-Notwendigkeiten, dass man
nicht. Nein, ich glaube, es wird nur ein paar Wochen dauern und nicht ein paar Jahre.
Na, schauen wir mal. Ende, ja. Da könnte jetzt einiges zusammenkommen, was wir uns da vornehmen müssen.
Ich würde jetzt, ich habe schon gesehen, ich werde einiges von meiner Liste jetzt streichen. Das ist, wir können das auch bei einer anderen Gelegenheit nochmal durchgehen. Ich habe jetzt noch zwei Bands aus Großbritannien und zwei Bands aus Europa. Kurz. Davon sind zwei Neuentdeckungen von mir. Das eine ist Brand X aus Großbritannien. Da sind wir jetzt ungefähr 5 Jahre später. Die sind erst 1975 gegründet worden. Und das andere ist Nucleus, die wiederum 1969 das Licht der Welt erblickt haben. Brand X war für mich immer ein Begriff. Ich wusste, die Band gibt's. Ja, ich wusste ja, das muss so in etwa Richtung Jazzrock gehen. Aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Und habe es aber jetzt getan, also in Vorbereitung unserer Sendung. Und ich muss sagen, ich bin auch hier wieder ein bisschen reingekippt, weil, also erstens bin ich drauf gekommen, aha, ist der Phil Collins, der damals noch Schlagzeuger von Genesis war und dann irgendwann Sänger geworden ist, wie sie dann in Richtung Pop gegangen sind, hat auch Jazz oder Jazzrock gemacht. Und zwar als Schlagzeuger von Brand X 1975 bis 82. Und ich weiß nicht, wie es mit dir mit den Alben gegangen ist, aber vor allem das erste Album hat es mir angetan, Unorthodox Behavior aus 1976. Das übrigens ein Überraschungserfolg war in Großbritannien.
Also ich finde das ganz gut und richtig und gescheit, dass du diese beiden Bands sozusagen quasi jetzt in einem Atemzug nennst, weil sie drücken für mich Folgendes aus. Es sind beides Bands, die man als Normalsterblicher so gut wie gar nicht kennt. Da musste ich schon sehr mit Musik beschäftigen, um überhaupt auf die zu stoßen. Obwohl im einen Fall eben von Brand X da immerhin der großartige Peter Gabriel, nicht Peter Gabriel, der
Collins.
Der Phil Collins mitgespielt hat. der sozusagen ein Doppelleben geführt hat, hat bereits in seiner Genesis-Zeit eigentlich durchaus hochwertige Musik gemacht in den ersten Jahren. Und nebenbei war er eben dann Session-Schlagzeuger im Jazz-Rock-Bereich mit Brand X. Und also mir hat auch die Unorthodox Behavior gut gefallen, wobei ich fast schon dazu übergegangen wäre, zu sagen, ähnlich wie Jeff Beck und Jan Hammer, okay, just another band from the fusion scene, bis ich dann gestoßen bin im Internet auf die Sessions, die in dieser Zeit entstanden sein müssten, die ich nur auf YouTube gefunden habe, nämlich der Unorthodox Sessions, die da steht 1975 und 76 offensichtlich irgendwo so festgehalten wurden, dass man sie jetzt auf YouTube googeln kann. Und ich sagte Stefan, das ist dann noch einmal eine Steigerung zu Unorthodox Behavior. Da geht's ab. Also das muss man. Ich werde mich auf die Suche machen, ob man das irgendwo als CD oder auf Vinyl kriegt. Ich bin jetzt nicht fündig geworden. Weil das ist noch einmal eine Steigerung. Das ist so stringenter, scharfer Jazzrock. Und das würde mich jetzt gleich in einem Atemzug zum Jan K. führen mit seiner Nucleus, wo du ganz richtig, ich lese da nur, ich muss Stefan Rossmann nicht zitieren, nämlich er schreibt als bewertend zu Jan K.'s Nucleus, eigentlich eh alles von 1970 bis 75, ich ergänze jetzt, sozusagen quasi wert es gehört zu haben. Und genauso scheint es gewesen zu sein. Der Jan K., da ist alles, was der gemacht hat in den ersten Jahren, auch kaum zu kriegen, bis auf einige Sachen. Roots, glaube ich, kriegt man jetzt relativ leicht.
Ja.
Das ist aber die Schwächste, glaube ich, von der Zeit.
Ja, war jetzt, nicht besonders, ja.
Ja, aber auch die ist gut, ja. Und alles ist super, also, dichte Musik.
Also INK hast du her, aber egal.
Okay, ja.
INK, vielleicht ein paar Worte dazu. Ich kenne den Namen ja schon von früher. 1933 geboren, ist mittlerweile tot. Er ist ein Trompeter, Flügelhornspieler, und ich kenne ihn aus der Zeit dem Ian Carr Don Randall Quintet. Das ist, also das würde in die Serie British Jazz fallen. Der Ian Carr hat übrigens bei Keith Tippett's September Energy auch mitgewirkt. Und ab 1975, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, in einer Band, die du auch sehr gut kennst, nämlich im United Jazz and Rock Ensemble, war er Mitglied. Und tatsächlich Ende der 80er Jahre Tourmitglied beim George Russell. Also da schließt sich der Kreis wieder ziemlich.
Das passt auch, darf ich da gleich einwerfen? Das passt genau zu dem, was ich fast unter das, wo ich fast ein Motto für die heutige Sendung dahinter sehen würde. Du nennst jetzt lauter Bands, die eigentlich nichts falsch gemacht haben und die immer sehr, sehr dichte Musik, großteils Jazzrock im weitesten Sinne, bis auf den George Russell, der ist da weitergegangen, aber die sehr thematisch spannende Musik gemacht haben. Und genau das trifft auf den INK und sein Nucleus zu. Das ist einfach thematisch super interessant. Wenn du dich da reinhörst, vieles zum Beispiel auf der Roots, die ich jetzt erwähnt habe, die jetzt eben körperlich erwerbbar ist, klingt fast wie amerikanischer Jazzrock, der Kaufhausqualität. Aber je länger das Stück dauert, desto komplexer und ideenreicher wird die Musik. Also ich war schon ziemlich erstaunt. Da ist echt wirklich viel Energie dahinter und Qualität dahinter. Und genau die Ensemble, die du genannt hast, alle miteinander haben das ja auch gemacht, dass sie in ihren Stücken sozusagen quasi einen, dass sie es geschafft haben, dass einem nie langweilig wird, wie wir es schon beim Todd Rundgren zuvor qualifiziert haben.
Die beiden interessantesten Alben aus meiner Sicht, also soweit ich das jetzt gehört habe, ja, ich habe jetzt auch nicht alles genau gehört und sicher auch zum Teil oberflächlich, weil die Zeit gefehlt hat, aber das erste Album ist im Jänner 1970 entstanden, hieß Elastic Rock, ja, was sehr gut passt, und es ist zeitgleich mit Bitches Brew veröffentlicht worden, ja, und das sind also sehr wohl sehr unterschiedliche Welten gewesen. Und man hat also zeitgleich eigentlich sehr ähnliche Musik gemacht am Kontinent und in den USA, weil die Fusion ist wirklich gelungen auf dem Album.
Absolut, absolut.
Und, ja. Und auch 1970 beim zweiten Album We'll Talk About It Later, super Album, beides nicht zu kriegen. Was jetzt zu kriegen ist, ist ein Live-Mitschnitt von einem Auftritt in Montreux beim Jazz Festival 1970. Die haben da bei einem Bandwettbewerb mitgemacht und den auch gewonnen. Und sie hatten einen Sänger dort, der Leon Thomas.
Ja, schau. Ja. Der Kreis sich schließt, ja.
Der Kreis schließt sich hier zum zweiten Mal, ja.
Also vielleicht ja. Hier auch nur noch einmal eine Erwähnung auf die Produktionspolitik der großen, der Major Labels. Ich verstehe es nicht, muss ich da ganz ehrlich sagen, Stefan. Es ist, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, die momentan am Markt sind, von Gruppen, die einen interessieren, dann geht es mal extrem oft in letzter Zeit so, dass ich mir denke, okay, das ist am Markt zu kriegen. Und zwar nämlich, da schaue ich dann nach, sozusagen, wie lange das schon am Markt zu kriegen ist. Da muss ich dann nur ein bisschen so querschauen in die diversesten Online-Plattenläden, von denen es ja auch einige wirklich schon sehr, sehr gute gibt. Und dann siehst du, wie lange Dinge da sozusagen quasi, wann die nachgepresst wurden, aus welchen Gründen und wie lange sie sozusagen quasi erhältlich sind. Und beim Ian K. Nucleus ist es mir wirklich so gegangen, dass man dachte, okay, und die wirklich von dir gerade erwähnten schärfsten der ersten zwei Platten, vielleicht noch durch Solar Plexus ergänzt, ich glaube, das war die dritte.
Kann sein, jetzt, ja.
Die kriegst du, wenn, dann bestenfalls irgendwo auf Discogs Secondhand und das wahrscheinlich eher teuer und in möglicherweise schlechten Zustand.
Schlechten Zustand, ja.
Und es sind aber mit Sicherheit die absolut schärfsten Dinge gewesen und ich glaube, das ist nicht nur die Meinung von uns, sondern da würden sich wahrscheinlich auch alle anderen unserer Hörerinnen und Hörer dazu neigen, dass sie sagen würden, die spannenden Dinge sind genau die von dir genannten jetzt und was bringen sie dann raus und was ist erhältlich? Die schon auch guten, aber mit deutlichem Abstand schlechteren Sachen wie Roots zum Beispiel. Also ganz nachvollziehbar ist es für mich nicht.
Ja, gut. Also ich habe gesagt, ich habe da noch ein paar Bands, die lasse ich jetzt einmal unter den Tisch fallen. Die werden wir möglicherweise in einer anderen Jazzrock-Sendung oder auch in einer Progrock-Sendung machen. Das passt auch ganz gut hin. Nachdem die Zeit uns davonläuft, möchte ich auch eine gewisse Band namens Focus in der Progrock-Sendung unterbringen. Ich glaube, da passen es vielleicht auch besser als hier.
Dann lass mich nur ein Wort noch ergänzen zu deiner letzten Band, die du genannt hast, Traffic, die ist super. Beide Platten, die du genannt hast, sind wirklich toll, aber das ist für mich hundertprozentig Prog-Rock und gehört auch dorthin und wird dort
interessant, einen wunderbaren Platz finden. Hätte ich nie als Prog-Rock gesehen, aber passt schon. Dann lass uns zur letzten Band für des heutigen Tages kommen. Die Kerle heißen Energit. Ja, ich würde es mal so aussprechen, mangels besseren Wissens. Energit ist eine Band, die 1973 in Prag gegründet wurde und in Wesentlichen bis 1980 bestanden hat und in dieser Zeit zwei Alben gemacht hat und zwei EPs. Von den vier Alben, die kenne ich eines und habe ich eines, sind allerdings in zweifacher Ausfertigung, einmal als internationale, einmal als tschechische Pressung. Und die habe ich deswegen hier reingenommen, weil auch das ein bisschen aus meinem jungen Erwachsenenjahren kommt. Warum kenne ich die Band überhaupt? Aus der Verwandtschaft gibt es eine Plattensammlung und in dieser Plattensammlung war diese Platte zu finden. Und damals, wie ich auf dieses Album gestoßen bin, gab es es auch noch zu kaufen. Deswegen habe ich mir das nachgekauft und ja, hab's jetzt zu Hause. Energit aus der Tschechoslowakei, ja, Fusion.
Also dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich hatte dazu sozusagen bei jedem Mal, weil ich mich damit beschäftigt habe, mit deiner Liste, hatte ich eine unterschiedliche Wahrnehmung und Meinung dazu. Die wichtigste und erste, wirklich gute, starke Fusion-Musik aus den frühen 70er Jahren, genauso wie ich mir Fusion wünschen würde. Ist es sozusagen relevant, wenn man über Jazzrock redet? Überhaupt nicht, weil da gibt es 27 andere Bands.
Natürlich nicht. Null.
Und gleichzeitig ist es aber von Relevanz, weil es zeigt, wie stark der Jazzrock gerade in Europa ein extrem lebendiges, viele lebendige Standbeine hatte. Mir fällt sofort mir fällt der Aller der Pegge ein, der großartigen Jazzrock gemacht hat.
Übrigens, ja, wer?
Aller der Pegge.
Aller der Pegge, wie schreibt
man das? Aller der Pegge ist ein ungarischer Bassist gewesen, der gerade dann in den 80ern, ich habe ihn oftmals noch live mit Charlie Ratzer in Wien gehört, dankenswerterweise, das geht in die gleiche Richtung. Einen sehr, sehr energetischen Jazz, der in der Zeit passiert ist, fällt mir der Thomas Stanko ein, tschechischer Trompeter, der auch in dieser Zeit, in die 80er Jahren, einen genialen Jazzrock gemacht hat. Alle diese, wie eben auch die von dir hier eingebrachten Energit, zeigen, wie nämlich sozusagen quasi, wie auch durch Ton die Musik in den 80er Jahren gewesen ist und was für scharfe Jazzrock-Geschichten passiert sind. Also ich bin ja ein ganz großer Fan des österreichischen Jazzrock in der Zeit gewesen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber hat mich auch, Energit hat mich da sehr stark wieder auf die Spuren gebracht und in Erinnerung gerufen, wie scharf der Jazzrock in der Zeit in Österreich gewesen ist. Also Harry Stoecker, da hat er noch wirklich Gitarre spielen können und hat großartige Sachen gemacht. Und der Charlie Ratzer, der schon erwähnte, der mit dem Aller der Pegge zusammengespielt hat, hat Sessions wie das, was ich auf Energit jetzt nachgehört habe, live bei uns am Staatsfest in Wien gespielt. Das hat mich schwerst begeistert damals. Also wenn ich die Platte, die werde ich auch suchen. Ich habe sogar schon eine mögliche Quelle gefunden.
Gut so. Ja, damit wären wir, glaube ich, am Ende. Also was ich bewusst ausgespart habe, weil ich denke, das ist auch mehrere Extrasendungen wert, ist der deutsche Rock, nämlich der Krautrock. Weil da ist mir so viel Bezug zum Jazzrock eingefallen. Ja, die von uns beiden geschätzten Kran zum Beispiel, ja, oder Can, ja, oder
Amondyl,
ja, Guru. Da gibt's wahnsinnig viel, was mir dazu einfällt. Es gibt auch Negativbeispiele, die wir bewusst außen vor lassen, wie Klaus Dollingers Passwort zum Beispiel. Halte ich persönlich nicht aus.
Selbst da, lass uns diese Sachen alle mal diggen. Wenn man Doldinger und Can oder Kran zum Beispiel in den Mund nimmt, dann muss man sagen, die haben miteinander aber sowas von nichts zu tun. Nichtsdestotrotz ist auch gerade beim Klaus Doldinger Passport, fällt mir zumindest das Uploaden ein, die ich wunderschön finde. Ich will jetzt nichts drüber sagen, außer wieder ein Beweis für das, was du heute hier geliefert hast mit deiner wirklich spannenden Liste, wie vielfältig der Jazzrock gewesen ist in den 70er und 80er Jahren bis manchmal in die 90er Jahre hinein. Und ja, überraschend, was man da alles diggen kann.
Ja, es freut mich, dass du was mitgenommen hast von dieser Liste. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, weil da werden wir eine deiner Vorschläge machen. Da werden wir uns auch wieder streiten, ist zu viel gesagt. Wir werden wieder diskutieren, ist das jetzt das, was wir meinen? Ist das wirklich Progrock? Das haben wir uns vorgenommen. Und auch das ist nur ein kleiner Ausschnitt, klarerweise, weil Progrock gibt es ja auch wirklich enorm Massen. Und ich glaube, wir beide, oder ich zumindest, habe vom aktuellen Progrock keine Ahnung, aber sehr wohl vom Progrock der 70er Jahre. Und ich glaube, das ist auch das Hauptthema, das wir uns anschauen werden.
Definitiv. Genau. Ich möchte vielleicht nur ergänzend noch sagen, und es ist dann wirklich bald eine Doppelfolge, aber wirklich ein letzter ergänzender Satz. Ich bin dann vom Progrock nahtlos wieder gestoßen worden auf eine eigene Phase meines musikalischen Erlebens, die ich damals aus Überheblichkeit eigentlich ignoriert habe. Und das ist eigentlich die gesamte riesige Geschichte mit dem, ich sage mal im weitesten Sinne, mit dem New Wave und Art Rock der 90er Jahre. Aber auch das ist eine ganz andere Geschichte, zeigt für mich aber nur, wie sehr wir uns eigentlich da wechselseitig inspirieren, weißt du, mit unseren unterschiedlichen Auffassungen und wie viel es da eigentlich noch an Schätzen zu heben gibt aus dieser Zeit.
Genau. Und für alle, die jetzt die Befürchtung haben, dass uns die Themen im Jazz ausgegangen sind, dem ist nicht so. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das jetzt nicht irgendwie künstlich begrenzen und uns auf klassischen Jazz beziehen, sondern wir wollen auch über den Tellerrand schauen. Und nachdem wir beide nicht nur Jazz hören, sondern das ganze Spektrum der Musik, machen wir das auch hier. Ja? Ob es euch gefällt oder nicht.
Dem kann ich mich nur vollinhaltlich anschließen.
Genau.
Aber dein Satz von Stefan bringt trotzdem noch unter.
Na, wer uns hören will und weiterhören will, der kann das machen auf letscast.fm oder auf meinmusikpodcast.de, beides im Internet zu finden und auch Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns auch direkt über Spotify abonnieren oder auf Apple Podcast. Und Playlists zum Jazzgespräch gibt es immer auf Spotify unter dem Profil Stefan Rossmanit. Das findet man auch in den Erläuterungen zum Podcast Jazzgespräch, dieses Profil. Ja, und das wäre es für heute und man freut sich auf nächstes Mal. Wir nähern uns ja großen Schritten dem Ende des Jahres und
Wir haben ja letztes Jahr sowas wie eine Weihnachtsfolge gemacht. Dinge, die ich dir unter den Christbaum lege. Wollte nur anregen, machen wir das wieder heuer.
Ja, unbedingt, sowieso.
Unbedingt.
War ja eine unserer Lieblingsfolgen, nicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern von uns am meisten geliebt. Aber ist ja wurscht.
Genau.
Nein, also, gut. Also, lieber Stefan, ich darf sozusagen quasi mit den Worten, mit denen du diese Sendung begonnen hast, von meiner Seite schließen. Although I'm not about to die, I hope just so, I salute you and all the other guys out there.
Sehr schön. Also, tschüsse.
Baba.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.